Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Bis er es findet. Lass uns kurz beten. Hey, Jesus, Vater, Heiliger Geist, ich weiß, dass du hier bist. Ich habe dich gerade gespürt. Ich spüre dich jetzt, aber selbst wenn wir dich nicht spüren, du bist da. Du hast es versprochen. Es steht in deinem Wort und ich will dir diese Session jetzt geben, Gott, all das, was ich zu sagen habe und bitte dich einfach nochmal, Gott, auch vor meinen Geschwistern hier, dass du all das nimmst und etwas daraus formst, womit wir etwas anfangen können, dass es in unser Herz spricht, dass es nicht nur unseren Intellekt erreicht, sondern tiefer geht, in unser Herz geht, in unseren Geist geht und dort etwas verändert. Ich sage dir das ganz oft, bevor ich predige und ich meine das auch so, keiner von uns braucht Worte von irgendeinem Menschen und erst recht nicht von Martin Dreyer. Wir brauchen Worte von dir und ich bitte dich, Jesus, dass du dieses Wunder tust und das, was ich zu sagen habe, benutzt für dich, für deine Sache, für dein Reich. Amen. Ich komme aus der Hansestadt Hamburg, dort bin ich aufgewachsen, bin der einzigste Sohn einer Familie mit noch drei Töchtern, bin die Nummer drei, erstmal kommt meine große Schwester, mittlere Schwester, dann komme ich, dann kommt meine kleine Schwester, nochmal 8 Jahre nach mir. Und ich kann mich noch so dran erinnern, dass ich so irgendwie mit 14, 15 so in der Pubertät so eine Art Erwachen irgendwie hatte. Und das sah so aus, dass ich mir das Leben meines Vaters angeschaut habe und das Leben der Generation, die so meinen Vater umgab. Und ich merkte, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will nicht nur irgendwie leben, um zu arbeiten, am Wochenende mich erholen von der Arbeit, um dann wieder weiter zu arbeiten und zu arbeiten. Ich wollte Abenteuer, ich wollte was erleben, ich wollte das Leben aussaugen, ich hatte Sehnsucht nach Leben, ich wollte wirkliches Gutes, Interessantes, Spannendes, Aufregendes, Sinnvolles Leben. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht. In Hamburg gab es zu der Zeit so einige Jugendszenen. Da gab es die Popper, die Rocker, die Mods, die kennt heute wahrscheinlich kaum noch einer. Und dann gab es die Punks, die in Hamburg eine recht große Szene hatten. Und ich habe mich dann da bei den Punks so ein bisschen orientiert. Er hatte so einen Irokesenschnitt, mal rot, mal gelb, mal normal. Da ist er irgendwie normal. Bin irgendwie auf Punk-Partys gegangen, habe das ganze Politische mitgenommen, war auf Konzerten und war in dieser ganzen Punk-Szene drin und fühlte mich da wohl. Hatte das Gefühl, da, hier kann ich irgendwie was ausmachen, hier bin ich irgendwie eine Person, hier werde ich irgendwie geachtet und gesehen. Und ich würde im Rückblick sagen, das war gar nicht unbedingt nur eine schlechte Zeit, aber was mit diesem Punk-Dasein einherging, war relativ schnell der Gebrauch von Drogen, von natürlich Alkohol, aber auch Drogen, zuerst weiche Drogen, also wir haben viel gekifft, Psilocybine, Pilze gefressen, dann kamen aber auch andere Sachen dazu. Und irgendwann merkte ich so, dass dieses Punk-Dasein, das Politische, das wurde immer weniger. Aber der Drogengebrauch und das Breitsein, das wuchs, das wurde immer mehr wie so ein Krebsgeschwür. Das breitete sich aus in meinem Leben. Und irgendwann so kurz vor 18, war im Grunde schon bei mir so das Ende der Fahnenstange angelangt. Ich war 24 Stunden breit von irgendwelchen Sachen. Hatte 5 Sechsen in der Schule und 2 Fünfen. Die Lehrer haben extra eine Konferenz einberufen, wie sie mich von der Schule schmeißen können. Das war ein Halbjahreszeugnis. Meine Freundin machte mit mir Schluss, ich hatte Depressionen, ich war wirklich am Boden und am Ende, habe angefangen zu dealen, um meinen Drogengebrauch irgendwie zu finanzieren, hatte Depressionen, ich war wirklich mit dem Rücken zur Wand, es ging mir richtig, richtig schlecht. In der Zeit sind aber in meiner Familie ganz komische Sachen passiert. Und zwar wurde einer nach dem nächsten fromm. Es fing an bei meiner großen Schwester, dann meine mittlere Schwester, dann meine Mutter. Dann meine kleine Schwester und schließlich sogar mein Vater bekehrten sich damals in so einem geistlichen Aufbruch in der Petrikirche in Hamburg. Grundkurs des Glaubens, Wolfram Kopfermann, vielleicht sagt das einigen von euch was. Und plötzlich war irgendwie in unserer Wohnung immer nur Jesus das große Thema. Ja? Und vorm Essen wurde plötzlich ellenlang gebetet. Und dann haben die immer so komische Predigtkassetten gehört. Und so komische Abba-Style-Schlagermusik, die sie irgendwie Lobpreis nannten. Ich dachte, hat das was mit Reis zu tun? Aber es war irgendwie, nein, es hatte irgendwas mit Loben zu tun. Und das war für mich sehr, sehr strange. Ich dachte, die sind in einer ganz fiesen Sekte gelandet und wollte schon zum Sektenbeauftragten gehen, hatte schon einen Termin in Hamburg, weil ich mir auch echt Sorgen gemacht habe. Ja, weil die plötzlich lagen überall Bibeln bei uns im Haus rum und alle redeten ganz fromm. Aber ich merkte auch, dass bei denen was Positives passiert ist, dass die irgendwie, ja, besonders bei meinen Schwestern, dass die plötzlich eine Ausstrahlung hatten. Und dann haben sie mich halt immer eingeladen. Mensch, Martin, komm doch da mal mit hin in diese Petrikirche. Das ist echt gut. Und haben so lange rumgenervt, bis ich mir gesagt habe, okay, gehst du einmal hin, dann kannst du sagen, ich war da und dann lassen sie dich in Ruhe. Dann war ich also bei diesem ersten Gottesdienst und der war dann doch so interessant, dass ich gedacht habe, okay, zweimal ist keinmal, machst du noch ein zweites Mal. Nächste Woche nochmal hingegangen. Und dieser zweite Gottesdienst, der war wirklich so, als wäre dieser ganze Gottesdienst nur für mich veranstaltet worden. Es fing damit an, dann gab es da irgendwie so ein Zeugnisteil, sagte der Pastor. Ich dachte, lesen die jetzt ihre Schulzeugnisse vor oder wie? Aber nein, die kamen dann nach vorne und haben dann irgendwie erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und der erste Typ gleich so, ja, ich war irgendwie 24 Stunden breit und habe ständig gekifft und habe Jesus kennengelernt und alles wurde gut. Dann der nächste irgendwie, ja, ich hatte nur 5 und 6 in der Schule und habe Jesus kennengelernt und alles wurde gut. Dann fing der Pastor an zu predigen und es ging irgendwie so um, ja, Gott ruft dich und er will mit dir neu anfangen und er guckt auch immer noch so in unsere Richtung, als hätte meine Mutter ihm ein Zeichen gegeben, hier sitzen wir. Und ich dachte echt, das ist ein abgekatertes Spiel und die wollen dich hier irgendwie austricksen. Naja, und am Ende des Gottesdienstes gab es dann die Gelegenheit, nach vorne zu kommen und Christ zu werden, sein Leben in die Hände von Jesus zu legen. Und diese Einladung habe ich auch gehört und habe dann, ja, im Grunde mein erstes bewusstes Gebet gebetet. Ich habe dann zu Gott gesagt, okay Gott, wenn du wirklich mich meinst, wenn du wirklich mich meinst mit meinem kaputten, verkorksten, drogenverseuchten Leben, dann brauche ich ein Zeichen. Erstens will ich, dass meine Eltern aufstehen und gehen, das ist mir peinlich, wenn die dabei sind. Und zweitens will ich, dass meine Schwester mir auf die Schultern klopft und sagt, Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Amen. Habe ich es Gott also besonders schwer gemacht. Naja, es kam, wie es kommen musste. Kaum sage ich Amen, steht meine Mutter auf, nimmt meine Vater an die Hand und sagt, hey Martin, wir gehen jetzt, kannst aber gerne noch bleiben, wenn du willst. Kaum waren sie zur Tür raus, meine Schwester, du Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Und die ist mal, naja, ich bin dann nach vorne gerannt und habe mein Leben Jesus gegeben, in so einem Segnungsteil. Und ich weiß noch, wie heute, ich ging aus dieser Kirche raus und es war eine einschneidende Veränderung, spürbar, in mir passiert. Plötzlich war da eine neue Realität da, die ich vorher nicht hatte. Plötzlich war diese Jesus-Realität da und ich wusste plötzlich, dieser Jesus, den gibt es wirklich und ich kann mich mit allem an ihn wenden. Ich bin dann da in diese Gemeinde gegangen und da waren halt irgendwie nur so Leute, die so Benetton-Klamotten getragen haben und hatten irgendwie so Bibeln, die so mit so einem komischen Einband und hatten so Jesus-Latschen an und Seitenscheitel und sahen im Grunde so aus wie ich heute. Mein Jesus-Latschen habe ich nicht an. Und dann haben die so komische christliche Musik gehört von Arno und Andreas und Amy Grant. Naja, aber ich wollte Jesus, ich wollte Christ sein, also habe ich Jesus-Latschen getragen und Arno und Andreas und Amy Grant gehört und genauso geredet wie die. Hab dann da ganz viel gelernt, hab da aufgetankt, bin da so ein Stück auch gesund geworden, hab ganz viel in der Bibel gelesen. Aber irgendwann hat Gott irgendwie dafür gesorgt, dass ich mich zurückgewandt habe an meine alten Freunde. Und viele von denen waren schon auf Heroin, einer hatte schon sich eine Überdosis gespritzt. Denen ging es ganz schlecht und ich bin dann wieder in die alte Szene rein und habe versucht, die einzuladen in diesen Gottesdienst. Und ich stellte fest, dass die schon Interesse an Gott hatten, aber die Kirche und dieser Gottesdienst, da wollten sie nicht hin. Ich weiß noch, mein bester Freund sagte irgendwie, hey Martin, das sind doch nur Spießer da in deiner Kirche und diese ganzen Schlipsträger und wie können die mich denn verstehen und die Musik, die da läuft, das ist überhaupt nicht mein Ding, da will ich auf keinen Fall hingehen. Als wenn so unsichtbare Mauern vor dieser Kirche standen. Und da ist eigentlich in mir die Vision entstanden, die Idee entstanden, die Jesus Freaks zu gründen. Eine Gemeinde zu gründen für Leute, die in diese Kirche nie gehen würden, aus den 10, die aber trotzdem ganz doll Gott, ganz doll Jesus brauchen, so wie ich ihn gebraucht habe. Ich bin dann als Missionar für ein Jahr nach Amsterdam gegangen, zur Jugend einer Mission, ins Steigerteam und habe in diesem Jahr ganz viel gebetet, ganz viel gelernt und in diesem Jahr ist diese Vision weiter gereift. Und da gab es auch ein einschneidendes Erlebnis, eine Berufung, die Gott mir gegeben hat. Da hatte ich in der Gebetszeit plötzlich so den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Martin, ich will, dass du das Matthäus-Evangelium liest. Lies das Matthäus-Evangelium, lern Matthäus auswendig. Dieser Gedanke war so stark, dass ich zuerst dachte, das ist jetzt ein Drogen-Backflash, das war aber sehr unwahrscheinlich. Ja. Also habe ich gedacht, mach's du mal. Habe ich also über Wochen nur Matthäus gelesen, mir aufgeschrieben, wo steht was, wichtigsten Bibelstellen auswendig gelernt auf Karten. Und das ging so zwei, drei Monate. Und dann war da plötzlich so eine Konferenz von der Vineyard-Gemeinde aus Amerika und da war so ein Typ, und das war richtig so ein Prophet, ja, der war so Jesaja-mäßig unterwegs. Und er stellte sich dann vorne hin, hat gepredigt und danach hatte er Worte für die Leute aus der Versammlung. War für mich auch ganz neu. Ich saß hinten in der letzten Reihe, wie immer, mit verschränkten Armen, wollte mich erstmal so angucken. Und dann hatte er so nach seiner Predigt diese Worte, prophetische Worte, plötzlich zeigte mit dem Finger auf mich und sagt, I have a word for you, stand up. Und ich so, aber hinter mir saß keiner, also ich musste gemeint sein. Dann stehe ich auf und dann sagt dieser Typ, Gott hat mir gesagt, du bist ein Matthäus. Und ich, das konnte er ja nicht ahnen, ich hatte ja kein T-Shirt an, wo drauf steht, ich lese gerade viel Matthäus. Und dann meinte er so, ja, Gott hat mir gesagt, du bist ein Matthäus und Gott ruft dich, so wie er Matthäus gerufen hat, seinen Leuten das Evangelium in einer Sprache zu bringen, die sie verstehen, es zu übersetzen in einer Sprache, die sie verstehen. Gott ruft dich an Orte, wo andere Leute nie hingehen würden. Du bist ein Matthäus, das ist deine Berufung. Und mit dieser Berufung bin ich dann nach Hamburg gegangen und habe dann angefangen, Leute einzuladen zu mir zu Hause in meinem Wohnzimmer und habe meine alten Freunde eingeladen und Leute, die ich kennengelernt habe in der Gemeinde, in der ich damals war und habe gesagt, hey, ich möchte irgendwie hier was starten, ich möchte hier irgendwie eine Arbeit starten für Leute aus meiner alten Szene, für die Punks, für die Hippies, für die Freaks, für die Leute, die Drogen nehmen und die aber auch Jesus brauchen. Macht ihr mit, seid ihr dabei. Es hat nicht lange gedauert, da waren so 3, 4 Leute bei mir in meinem Wohnzimmer und dann haben wir angefangen zu beten und ich sag's euch Leute, wir haben echt gebetet bis zum Erbrechen. Wir haben echt heftige Gebetszeiten gehabt, haben zu Gott geschrien, zu Jesus geschrien, haben uns selbst Gott ausgeliefert und haben zu Jesus gesagt, hey, wir wollen hier was starten in Hamburg, wir wollen, dass sich die 10 für dich interessieren und dann sich bekehren und Christen werden. Dann haben wir so Flyer gedruckt und haben die Flyer dann auf Partys mitgenommen, sind nach St. Pauli gegangen und haben auf Konzerten die Flyers verteilt und haben die Leute eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Wir haben die Jesus-Abhängabend genannt, weil Gottesdienst war ja schon fromme Sprache, also Jesus-Abhängabend, eine lockere Form mit Jesus zusammen zu sein. Das haben wir sehr lange gemacht und irgendwann plötzlich, weiß ich noch, ging meine Wohnzimmertür auf und es waren mehr und mehr und mehr und mehr Leute, 20, 30, 40 Leute, dicht gedrängt in meiner kleinen Wohnung. Und wir haben zusammen zu Jesus geschrien und haben angefangen rum zu experimentieren. Wie kann man noch Lobpreis machen? Ja, damals gab es nur so einen Lobpreis in so einem Schlagerstil, so abermäßig halt. Ja. Also das, was wir heute haben, das gab es damals noch nicht. Und wir haben irgendwie einen Drumcomputer rausgeholt und versucht, Psalmen zu rappen und haben einfach versucht, unser Herz und unsere Kultur gemeinsam zusammenzubringen und zu Jesus zu bringen. Dann irgendwann war mein Zimmer zu klein und wir haben angefangen, uns Räume zu suchen. Zuerst im Schanzenviertel, dann haben wir auf der Reeperbahn auf St. Pauli von Gott eine Kneipe geschenkt bekommen und haben dann dort unsere Gottesdienste gemacht. Als nächstes kam dann irgendwann so ein Pressefuzzi zu uns, so ein Typ von der Taz. Ziemlich links, radikales Blatt. Christliche Arbeit wird da eigentlich immer total verrissen. Und er war 3-mal bei uns und hat dann einen positiven Artikel, eine ganze Seite in der Taz verfasst. Überschrift, Jesus, das ist dein Abend, mach, dass er gut wird. Und dieser Artikel hat dann so eine so einen Schneeballeffekt gehabt und plötzlich war ganz viel Presse und Medien bei uns da und ich sag mal 80% der Berichte waren positiv. ARD, Sat.1, ZDF, Premiere, Hamburger Abendblatt, Welt, Spiegel, alle waren sie da, Bravo, Bravo Girl, Bravo TV und haben Berichte über die Jesus Freaks gebracht. Das hatte zur Folge, dass wir plötzlich bekannt wurden. Und aus den Städten, auch aus Reutlingen, aus Stuttgart, aus Frankfurt, aus München, aus Berlin, überall kamen sie zu uns hingepilgert und haben sich unsere Gottesdienste angeguckt. Und dann haben sie uns eingeladen, kommt doch zu uns in die Stadt und macht bei uns einen Einsatz. Und dann sind wir ganz viel rumgefahren und haben Jesus Freaks Gruppen gegründet. Und das ganze Ding ist explodiert. Innerhalb weniger Jahre hatten wir über 100 Jesus Freaks Gemeinden und Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben ein Festival veranstaltet, das Jesus Freakstock, mit über 8000 Teilnehmern zu Spitzenzeiten. Und ich war der Leiter, so der Papst sozusagen der Jesus Freaks und habe ganz viel getan und ganz viel gemacht und habe Seelsorge gemacht. Ich bin ein ganz mieser Seelsorger, wenn ihr irgendwie Probleme habt, kommt nicht zu mir. Ja. Ich habe die Finanzen gemacht und ich habe Leiterschaft auch so verstanden. Ich bin der letzte Arsch und wir haben auch unseren Leitungskreis genannt, Kreis der letzten Ärsche und ich war der allerletzte Arsch. Und ich habe das auch so verstanden. Ja, ich habe die Klos geputzt und aufgeräumt. Ich war der Erste, der da war und der Letzte, der geht. In der Kneipe habe ich Kneipendienst gemacht. Ich habe mich irgendwie um alles gekümmert. Und dann merkte ich so, 1900 war das 98, 97, irgendwann merkte ich so, dass sich bei mir etwas verändert hatte, was sich nicht gut anfühlte. Und das war, dass ich konnte nicht mehr einschlafen. Ich hatte diese ganzen Sachen im Kopf, so viele Projekte im Kopf, so viele Probleme, die auch passierten im Kopf, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Und das war wie Folter. Ich habe dann irgendwann den Freaks gesagt, Leute, ich muss mal eine Auszeit nehmen, bin dann nach Amerika gefahren und habe da Urlaub gemacht für 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen habe ich mich so ein bisschen auch für die Techno-Szene interessiert, die damals relativ neu war. Bin dann auf so eine Techno-Party gegangen in New York und war da auf Klo und dann kam da so ein Typ zu mir und meinte, hey, irgendwie, what are you doing here? Ja, ich komme aus Hamburg und ich wollte mir das einfach mal angucken. Mich interessiert das, was passiert hier bei Techno? Und er meinte, hey, wenn du wirklich wissen willst, was Techno ausmacht, dann musst du eine von diesen hier ausprobieren. Und er drückte mir eine Plastiktüte in die Hand und in dieser Tüte waren 2 kleine bunte Pillen. Und ich habe diese Pillen jetzt mal eingesteckt, bin damit ein paar Tage rumgelaufen und habe es dann aber so ganz fromm irgendwie mich rausgeredet. Habe dann so gesagt, ach Mann, Jesus, ich mache so viel für dich. Kann ich doch mal einmal noch mal ausprobieren, dann weiß ich auch so, wie die Techno-Szene drauf ist und kann sie dann für dich erreichen. Bin dann ins Naturkundemuseum von New York gefahren und habe dann da auf der Toilette eine Ecstasy genommen und nach circa 45 Minuten setzte die Wirkung ein und ich war von einer Sekunde auf die andere sowas von glücklich, aber halt nur chemisch glücklich. Aber ich war glücklich, ich war entspannt, ich kriegte Abstand zu all meinen Problemen und Sorgen und hab dann so weiter fromm rumgesponnen und hab dann so gesagt, ach Mann Gott, ich mach das doch nur für mich hier ganz alleine, ist doch nur unser Geheimnis. Geheimnisse, nie gut, immer eine Tür für die Dunkelheit. Bin dann wieder zurück nach Hamburg, habe es dann lange für mich alleine, ja, das Geheimnis mit mir rumgetragen. Irgendwann habe ich es dann doch meiner damaligen Frau erzählt. Die hat es dann in den Jesus Freaks Leitungskreis einberufen. Die haben sofort gesagt, Martin, du musst aus dem Dienst raus, wir nehmen dir alle Aufgaben ab. Du musst jetzt absolut nichts mehr tun. Dann haben sie mir alle Aufgaben abgenommen. Und dann war ich plötzlich von so einer 150-Stunden-Woche auf null. Zu Hause bei mir in meinem Wohnzimmer. Dann machte das die Runde in Deutschland. Martin Dreier ist drogenrückfällig. Spender blieben aus. Ich hatte plötzlich keine Spenden mehr, musste mir einen Job suchen. Kamen auch komische Gerüchte dazu. Martin Dreier lebt irgendwie auf der Straße und es war eine ganz komische Zeit. Ich habe dann einen Tresenjob mir gesucht in einer weltlichen Kneipe. Es war der einzige Job, den ich irgendwie machen konnte. Und bin dann in diesem Tresenjob mit härteren Drogen in Berührung gekommen. Ich spürte, ich war ganz einsam, so als Christ des Jahres und Chef und Pastor, der Leiter der Jesus Freaks. Da wollten sie alle was von mir. Da habe ich das Gefühl, ich habe tausende von Freunden. Aber als ich dann rückfällig war, spürte ich, wie einsam ich bin. Dass ich eigentlich keine richtigen Freunde hatte, dass alle meine Freundschaften eher so Dienstbeziehungen waren. Und die Pastoren und Leiter, die hier sind, vielleicht wisst ihr, wovon ich spreche. Es war eine ganz grausige Zeit und in dieser Zeit dahinter am Tresen habe ich dann auch Berührung bekommen mit anderen Drogen, mit härteren Drogen. Dann ist irgendwann meine Frau ausgezogen, hat sich von mir scheiden lassen, wir haben uns nur noch gestritten. Und in dieser Zeit allein in meiner Wohnung gab es dann immer mal so Wochenenden, wo ich drogenmäßig ganz krass abgestürzt bin. Ich habe dann angefangen, zuerst Koks, dann auch Heroin zu spritzen, nicht jeden Tag, aber so alle 14 Tage im Höchstfall. Und das endete in einem Riesenchaos. 1999 im September habe ich mir eine Überdosis Heroin gespritzt, bin ins Koma gefallen und lag für 3 Tage im Koma in meinem Zimmer. Wie durch ein Wunder bin ich aufgewacht. Gott hat irgendwie wohl an meine Schulter geklopft. Martin, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber ich hatte seitdem einen bleibenden Schaden in meinem Gehirn. Ich hatte wohl eine Sauerstoffunterversorgung in meinem Gehirn. Ich bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden, in der Drogenentzugstation. Und die Ärzte haben dort ja gesagt, ich werde nie wieder arbeitsfähig werden. Ich hatte irgendwie einen bleibenden Schaden in meinem Gehirn. Ich habe alles vergessen. Ich habe mich mit jemandem getroffen. 5 Minuten später wusste ich nicht mehr, dass der überhaupt da war. Ich hatte meine PIN, mein Handy, meine Telefonnummer, alles komplett vergessen und ich konnte einfach nichts mehr speichern. Der Situation wirklich ganz unten. Ich habe dann Therapie gemacht, bin aus der Therapie rausgekommen, fühlte mich einsam, alleine. Auch viele meiner Freunde, ich dachte, meine Freunde haben mich irgendwie im Stich gelassen. Es war eine ganz finstere und ganz dunkle Zeit. Nach der Therapie war ich in meiner Wohnung und kriegte dann irgendwann eine E-Mail von einer Frau und diese Frau hieß Rahel und Rahel sagte dann zu mir, du Martin, ich bin auch eine Jesus-Freaks-Frau und schrieb sie und ich will gern für dich beten, wofür kann ich beten? Und da habe ich gedacht, okay, kannst ja mal prüfen, habe ich schon, okay, schreib mal irgendwie, dass ich wieder in Kontakt mit Gott komme, bete mal bitte dafür, dass ich wieder in Kontakt mit Gott komme und bete irgendwie dafür, dass ich eine Frau finde oder eine Partnerin finde, denn ich bin unheimlich einsam. Das hat sie dann gemacht, ja, hat dann für mich gebetet, dann irgendwann hat sie mich besucht und wir sahen uns und sofort Vöglein, Flieg und Zwitscher, Zwitscher und Englein sofort ineinander verliebt, haben dann unser Leben gemeinsam geplant, haben geheiratet, sind nach Köln gezogen und da bin ich so ganz langsam wieder aufgewacht, ganz langsam wieder klargekommen, mein Gehirn hat sich ganz langsam erholt. Aber ich war immer noch entfernt von Gott, immer noch weit entfernt von Gott. Der nächste Schritt war, dass ich eine Mail von einem Pastor bekam, der in Frankfurt eine Gemeinde hat, Christliches Zentrum Frankfurt. Und ich habe mich dann mit ihm getroffen und er hat dann ja so eine Art geistliche Seelsorge gemacht. Und ich hatte vorher stationäre Therapie, ambulante Therapie, Psychopharmaka, nichts hat mir geholfen. Und dann hat er aber so mein ganzes Leben nochmal vor Gott gebracht. Wir haben im Grunde klassische Buße getan, ja, Sünden vor Gott gebracht, um Vergebung gebeten. Eine sexuelle Missbrauchsgeschichte, die in meiner Kindheit passiert ist, Vergebung gebeten, Heilung gebetet. Dann ganz viel aufgeräumt, auch was da an Mist gelaufen ist. Die ganze Drogengeschichte, allein diese Drogensession, Leute, das war so heftig. Ja. Da hat er wirklich diese ganzen Bindungen gelöst in Jesu Namen. Und ich habe körperlich gespürt, wie ich auf einmal freier wurde. Das war so über 6-7 Wochen und da war ganz viel passiert, ganz viel Heilung passiert und kaum war das vorbei, kriege ich wieder eine Nachricht von einem Verleger aus München und der schrieb mir, du Martin, wir haben hier neulich zusammengesessen, hatten eine Sitzung und wir haben irgendwie gedacht, es müsste eigentlich mal eine neue Bibel geben, eine Bibel in einer jungen Sprache, die irgendwie ja, Leute erreicht, die von der Straße kommen, die noch nie in der Kirche waren, da haben wir sofort an dich gedacht. Da haben wir uns getroffen beim Verleger im Büro und nachdem wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, meinte er so, ja, also Martin, ich würde sagen, hier ist gerade so eine Idee entstanden und fang du doch mal an mit Matthäus. Und auf einmal, da war das Ding ja nochmal viel konkreter als vorher. Vorher habe ich das ja in meinen Predigten, bei den Jesus Freaks im Grunde gemacht, aber da war das ja noch viel konkreter schriftlich. Und ich habe das dann gemacht und die Volksbibel geschrieben und ich weiß nicht, was ihr davon mitbekommen habt, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es gab sehr viel Kritik auch gegen die Volksbibel. 3 Internetseiten gegen die Volksbibel, volksbibelneindanke.de und Unterschriftenlisten gegen die Volksbibel. Irgendeine Gemeinde hat mich wohl auch dem Satan übergeben, keine Ahnung. Aber letztendlich hat Gott sich dazu gestellt und es ist sehr, sehr viel Schönes, Positives dadurch passiert. Gott hat mir Türen aufgemacht durch die Volksbibel, die mir eigentlich verschlossen geblieben wären. Ja, ich bin eingeladen worden auf Religionslehrerkonferenzen und habe den Religionslehrern, ich, kleiner Martin, ja, habe den Religionslehrern beigebracht, wie man mit der Volksbibel richtig duften Religionsunterricht machen kann. Ich bin von einem Typen, der eine Kneipe in Berlin hat, eingeladen worden. Da hatte irgendein Besucher in der Kneipe seine Volksbibel auf dem Tresen liegen lassen und dann hat er die Volksbibel durchgelesen und meinte, hey, das hat mich so berührt, ich möchte, dass du mal bei uns eine Lesung machst. Dann saß ich da in einer Kneipe, 40 Leute, kein Christ dabei und habe dann aus der Volksbibel gelesen und letztendlich meinen Glauben erzählt. Das heftigste Ding war wahrscheinlich in Wacken. Da habe ich, der Gründer und Leiter von Wacken hat auch eine Volksbibel über seinen Sohn auf dem Küchentisch liegen gehabt und hat die auch gelesen und hat den Ortspfarrer gesagt, hey, dieser verrückte Typ, der diese Volksbibel geschrieben hat, der muss bei uns in Wacken mal ein Podium kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was in Wacken passiert. Kann ich mal Hände sehen? Okay, also Wacken ist das weltweit größte Heavy-Metal-Festival. Da kommen jedes Jahr 80.000 Metal-Fans zusammen und hören so eine Musik wie... Also das ist nur eine Form von Metal. Also sehr hart, ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist eine Chance, das machst du. Hab dann, dann eine Lesung gehabt, die war nicht so toll. Vor mir war irgendwie so eine Fakir-Show von so einem Typen, der hat sich irgendwie die Arme aufgeschnitten und Glassplitter gefressen und so. Nach mir war so eine Bondage-Show, wo so ein Typ seine Freundin nackt an ein Gerüst gefesselt hat. Aber es war zwischendrin hier, jetzt kommt Martin 3 und liest aus der Volksbibel. Das war aber doch anscheinend so gut genug, dass ich nächstes Jahr wieder eingeladen wurde. Und da habe ich dann das große Ding gehabt, da seht ihr gerade die Bilder. Da durfte ich dann in der Kirche in Wacken eine Art Lesung, Gottesdienst. Er meinte eigentlich so, mach was du willst, ist egal, mach irgendwas. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, da kann ich jetzt irgendwie nicht so eine normale Predigt halten, also... Da laufen die alle raus, also habe ich mir überlegt, ich lese diese Stelle vor von dem Gerasener aus der Volksbibel, der von den Dämonen befreit wird, von Jesus, ihr kennt die Stelle, ja. Habe mich dann so hinter den Altar versteckt, dann habe ich den Typen vom Soundpool gesagt, er soll so ein Lied von Savior Machine spielen. Kirche rammelvoll, vor der Kirche, der Türsteher hat mir gesagt, 1000 Leute vor der Kirche, die nicht mehr reingekommen sind, weil davor so zwei Türsteher standen, die saßen in den Gängen, es war rappelvoll. Und ich dann da hinter dem Altar, und da war das Lied vorbei, und dann habe ich irgendwie aus dem Off diese Stelle vorgelesen. Ja, da war so ein Typ, lebte auf dem Friedhof, und dann kam Jesus an, und als der Jesus sah, rannte er auf ihn los und fing wie blöd an zu schreien. Und dann bin ich hinter dem Altar hervorgesprungen, Blut auf dem Kopf, ja, Theaterblut, hatte mir so die halbe Seite abrasiert, schwarz angemalt, Kette um den Hals, und dann so, und dann habe ich halt diese Stelle vorgespielt, also nicht mehr vorgelesen, sondern vorgespielt und staute da in hunderte Gesichter, die irgendwie das gar nicht fassen konnte, was da gerade passiert. Und dann habe ich mich irgendwie auf das Podest gestellt, wo der Prediger immer predigt, der Pastor, und habe dann mich abgeschminkt dabei und habe dann irgendwie so erzählt, hey Leute, was glaubt ihr irgendwie? Ist das ein Märchen oder gibt es Dämonen wirklich? Ja, vielleicht sind die ja ausgestorben, so wie die Beutelratte. Wie schade. Oder gibt es die wirklich, ja? Und wenn es die gibt, was für Dämonen könnte es heute geben? Und dann habe ich so gesagt, ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die sind abhängig vom Gelddämonen. Und so Uli Hoeneß hat vielleicht ein Problem mit dem Gelddämon, keine Ahnung. Und habe dann so ein bisschen über den Gelddämon gesprochen. Am Ende meine ich dann aber, hey, aber es gibt jemanden, der ist stärker als der Gelddämon. Und das ist Jesus Christus. Und dann habe ich vom Sexdämon gesprochen. Und viele Leute sind abhängig von sexuellen Gedanken. Aber es gibt jemanden, der ist stärker als der Sexdämon. Und das ist Jesus Christus. Und dann habe ich auch vom Suchtdämon gesprochen. Und habe von meiner Geschichte erzählt. Wie die Drogen mich festgehalten haben. Wie sie mich immer wieder kaputt gemacht haben. Aber heute kann ich sagen, ich bin frei von dem Suchtdämon. Durch Jesus Christus. Und dann war ich irgendwie fertig. Und staunte Masse. Und ich so, was machst du denn jetzt? Und dann meine ich so laut, naja, was machen wir jetzt? Okay, wir sind ja irgendwie in der Kirche. Wollen wir noch beten? Ja, beten, gute Idee. Okay, beten. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch so machen. Wenn es hier irgendwelche Leute gibt, die wirklich so zum ersten Mal beten wollen und einen Anfang mit Gott machen wollen und ihr Leben irgendwie in die Hände von diesem Jesus legen wollen und frei werden wollen von ihren Dämonen, dann steht doch auf und dann können wir zusammen das Vaterunser beten. Und wenn du das nicht auswendig kannst, ich bete das von hier vorne und dann beten wir zusammen das Vaterunser. Okay? Okay. Ich drehe mich um und sage, okay, wer will, kann jetzt aufstehen. Und ich höre nur hinter mir so 80% der Leute aufgestanden. Und dann haben wir zusammen das Vaterunser in einer Lautstärke gebetet, halt so metalmäßig, wie die Kirche vorher und nachher nie erlebt hat. Die Fenster sind gewackelt, ja. Und anschließend ohne Ende Gespräche gehabt, Seelsorgegespräche gehabt, gebetet mit Leuten. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, könnt ihr euch vorstellen. Und Gott hat im Grunde durch die Volksbibel mein Dienst erneuert, meine Berufung erneuert, hat mir sogar neue Türen aufgetan, die ich vorher mit den Jesus Freaks nie hatte. Und er hat mich selber erneuert, er hat mich selber geheilt, er hat mich selber viel näher zu ihm gebracht, als ich jemals vorher war. Und auch heute, ich bin nicht hier ständig auf Wolke 7, aber ich kann sagen, dass ich so glücklich bin und so eng mit Jesus bin, wie ich es noch nie zuvor in meinem ganzen Leben gewesen bin. Und Gott hat diese Krise und diese Wüstenzeit gebraucht, um mein Herz zu verändern, mein Leben ganz innen drin, mein Herz zu verändern. Und heute ist mir klar, ja, was will Gott von einem Martin Dreier oder von euch, der irgendwie als Christ des Jahres um hier läuft und von einem Erfolgserlebnis zum nächsten Erfolgserlebnis geht. Aber das Herz ist nicht verändert. Gott möchte, und unser Herz, er möchte uns verändern. Er möchte, dass wir Jesus-mäßiger werden, Jesus-ähnlicher werden. So, ich habe jetzt schon überzogen. Ich glaube, das war alles, was ich euch erzählen wollte. Ich sollte jetzt noch über diese Sat.1-Geschichte was sagen. Aber könnt ihr überhaupt noch, soll ich noch, wie sieht's aus, wer macht die Zeitplanung? Ja, okay. Also es ist auch wieder so eine komische Sache, ich weiß, wo ich auch viel für kritisiert wurde. Ich bin auch Teil von so einer Agentur, da ist auch der Gründer von ICF Berlin drin, der Stefan Hensch, die so pastorale Dienste vermittelt an Leute, die nicht in einer Gemeinde sind, also Leute verheiratet. Ich bin da bei einer Agentur, die heißt freietheologen.de und rentepastor.de. Und die kriegt eine Anfrage an mich über diese Agentur, ob ich Lust hätte, bei einer Fernsehsendung mitzumachen, die auf Sat.1 zur Primetime laufen soll. Hochzeit auf den ersten Blick. Ich habe mir dann das Konzept durchgelesen, war auch zuerst skeptisch, kann man das machen, habe dann Gott gefragt und habe ihm, ja, ähnlich wie damals in diesem Gottesdienst in der Petrikirche, um ein Zeichen gebeten, dass drei Leute unabhängig voneinander mir dazu raten, die auch eher eigentlich kritische, skeptische Leute sind. Und eine davon war meine Mutter, die sehr konservativ war, und es war im Grunde das Letzte, was sie vor ihrem Tod zu mir gesagt hat: Ja, Martin, mach da mit. Und ich habe da also mitgemacht, war im Grunde dafür da, so für die Paare, für die Teilnehmer, so seelsorgerlich da zu sein. Da ist ganz viel auch hinter der Kamera gelaufen, was gar nicht in der Fernsehsendung dargestellt wurde. Habe ja mit denen gesprochen, mich mit denen getroffen, mit denen gebetet, für die gebetet die ganze Zeit. Aber ein Nebeneffekt, auf den ich spekuliert habe, der ist 100% passiert. Nämlich dadurch, dass ich plötzlich so prominent in dieser Sendung war, die unglaublich gute Einschaltquoten hatte, also Sat.1 war total happy, ist mein Name plötzlich gegoogelt worden. Es gibt so Google-Statistik, da kann man das ganz leicht ablesen. Und jeder, der meinen Namen googelt, muss auf das Evangelium kommen, weil es ganz viele Videos gibt, wo ich mein Zeugnis erzähle. Eins von dem Silas Beisch, der im ICF Berlin die Videos macht, der hat ein super geiles Video gemacht, wo ich einfach meine Geschichte erzähle von Jesus. Und man kann wirklich sehen, dass durch diese Sendung das Evangelium natürlich sehr indirekt gekommen ist. Da in der Sendung konnte ich nicht irgendwie in die Kamera sagen: Hey Leute, es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben. Aber ich glaube, es ist eine Tür und ich will durch diese Tür gehen. Warum? Weil Jesus sagt: Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und ich habe das mit den Jesus Freaks gemacht auf der Reeperbahn auf St. Pauli, weil das ein Vers ist, der mich bewegt und der mich antreibt. Ich will zu den verlorenen Schafen gehen und will ihnen von Jesus erzählen. Und die verlorenen Schafe, die verstehen nun mal nicht fromme Sprache und die leben nun mal an verlorenen Schafsorten und trinken verlorene Schafsgetränke und hören verlorene Schafsmusik, aber brauchen auch Jesus. Und da will ich sein und da will ich stehen und da will ich von Jesus schwärmen und von Jesus erzählen und als Zeuge Christi sein, so gut ich das nur irgendwie kann. Und das bewegt mich und das treibt mich an bis heute. Ich glaube, ich habe jetzt ganz doll überzogen, aber egal, ich sage jetzt Amen.
Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.